Wir kommen heute zu Matthäus 2. Darf ich jemanden bitten, uns das ganze Kapitel 2 vorzulesen?
Matthäus Kapitel 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut, und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter. Nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammern, Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird.
Vielen Dank. Wir sehen hier in Kapitel 2, dass Matthäus interessiert ist, die Heilsgeschichte als wirkliche Geschichte zu beschreiben. Und zwar gibt es ja manche Leute, die sagen, ja, in der Bibel ist so vieles nur ein Mythos, keine Geschichte. Aber was ist das Typische für Mythos? Dass es irgendwann geschehen ist. Auch für Märchen ist das typisch, irgendwann. Ja? Darum beginnen Märchen im Deutschen mit "es war einmal". Und wenn man sich fragt, wann war das? Ich meine jetzt mit Hänsel und Gretel. Ja, das muss man eben nicht fragen. Das ist eben einfach ein Märchen. Da muss man nicht fragen, war das in der Zeit von Karl dem Großen, um 800 nach Christus, als er das Heilig-Römische Reich wieder neu einrichtete. Und wenn man sich fragt, ja, und dieser Wald, in dem sie sich verirrt haben, wo war das? War das der Schwarzwald? Nein. Es kommt nicht darauf an, wann es war und auch nicht darauf an, wo es war, denn es ist eben ein Märchen. Ja? Und Geschichte ist interessiert an genauen Zeitangaben im Zeitverlauf und auch an genauen Ortsangaben im geografischen Sinn. Und so beginnt es hier in Kapitel 2, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war. Warum noch in Judäa? Es gab eben noch ein zweites Bethlehem im Norden von Israel, in Galiläa. Aber um klar zu machen, es ist genau dieses Bethlehem, 12 Kilometer südlich der Altstadt von Jerusalem heute, gemeint. Darum wird gesagt, Bethlehem in Judäa. Und es wird gleich erklärt, es war in den Tagen von Herodes, dem König. Und auch Herodes können wir auch durch die außerbiblische Literatur, die ihn erwähnt, können wir ihn genau zeitlich platzieren. Er wurde durch den römischen Senat ernannt zum König der Juden. Und diese Macht übernahm er dann 37 vor Christus. Der Begriff König der Juden, das habe ich schon in einer früheren Videoklasse erklärt, findet sich nirgends im Alten Testament. Man hat nie die Könige von Juda genannt König oder Könige der Juden. Man findet den Ausdruck König von Judäa oder König von Israel. Aber so findet man das nirgends. Aber der römische Senat hat also diesen Herodes, und das war kein Jude. Was war das für einer? Ein Edomiter. Was sind denn die Edomiter für Leute gewesen? Ja, die Edomiter sind Nachkommen von Esau. Und Gott hatte ja den Eltern von Jakob und Esau gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das heißt also, nach Gottes Plan sollte Israel im Gegensatz zu Esau, dem Vater der Edomiter, die Herrschaft, die Oberherrschaft erlangen über beide Völker. Aber da haben wir eine ganz eigenartige Situation. Die Römer setzen einen Edomiter ein und somit herrscht Esau über Jakob. Aber das ist schon ein Hinweis, dass es geistlich damals mit Israel ganz schlecht bestellt war. Und wenn wir die Evangelien weiterlesen, dann sehen wir unter den Führern, da waren viele Pharisäer. Das war ursprünglich eine Erweckungsbewegung im Judentum, in der man den Wunsch hatte, wieder ganz zurück zur Bibel. Das war eine Erweckungsbewegung im 2. Jahrhundert vor Christus, aber in der Zwischenzeit ist diese Bewegung immer mehr runtergegangen. Und es wurde eine tote Religion, reine Gesetzlichkeit. Dann andere Führer damals gehörten zu den Sadduzäern Und das waren ganz liberale Leute. Erstens mal haben sie nur die fünf Bücher Mose als Gottes Wort anerkannt, das ganze Alte Testament sonst als menschlich verworfen. Die waren sehr luxusliebend und haben dann entdeckt, der Tempel ist eine gute Einnahmequelle, um einen luxuriösen Lebensstil führen zu können. Und so war Religion ein Mittel zum Gewinn. Also, wenn man das ansieht, diese Situation, in die uns Matthäus hier geschichtlich hineinführt, sehen wir Israel geistlich auf einem Tiefpunkt. Im zweiten Jahrhundert eben hatte es eine Erweckungsbewegung gegeben mit einem geistlichen Erwachen, Rückkehr zum Wort Gottes und auch schon weiter zurück, aber das war dann schon im 5. Jahrhundert, also sagen wir so ab 445, da gab es eine Erweckungsbewegung durch Nehemia, die im Buch Nehemia im Alten Testament beschrieben wird, aber eben von diesen Erweckungen ist nicht mehr viel geblieben. Und darum war das eine Zucht Gottes, dass ein Edomiter, Esau gewissermaßen, über Israel, Jakob, regierte. Die Römer haben ihn eingesetzt als Unterkönig des Kaisers in Rom. Man muss eben noch erwähnen, im Jahr 63 vor Christus war die römische Armee in Israel einmarschiert, in Jerusalem. Und zwar am Yom Kippur, am heiligsten Tag des Jahres, am großen Versöhnungstag. Und die haben ein Massaker angerichtet unter dem jüdischen Volk. Grässlich. Und damals hat Europa die Herrschaft über Israel und über Jerusalem eingenommen. Ja? Und darum haben dann die Römer eben ihre Leute eingesetzt, wie es ihnen gepasst hat, und eben über Israel wurde Herodes eingesetzt. Aber eben sehr wichtig, dass uns gesagt wird, wann das war. Herodes hatte nämlich das Israel von heute regiert, inklusive Gazastreifen, inklusive das, was wir heute Westjordanland nennen, aber dann auch noch Gebiete bis nach Libanon, Syrien und sogar jordanische Gebiete gehörten zu Israel. Also was Herodes beherrscht hatte, das war ein Groß-Israel. Aber eben der Herrscher war kein Jude, sondern ein götzendienerischer Edomiter. Und das war eine Zucht Gottes. Aber genau in dieser Zeit sendet Gott seinen König. Aber das Erstaunliche ist, wir lesen da von Magiern aus dem Morgenland, die kommen nach Jerusalem. Und die realisieren, der König muss da sein. Während, und das ist die Pointe im Folgenden, die Führer in Israel und die Kenner des Alten Testaments, die wissen nichts davon, dass der König da sein soll. Frage: Wer waren diese Magier? Woher kamen die? Ist das sehr allgemein vom Morgenland her? Was können wir darüber wissen, über diese Leute?
Babylon.
Du denkst, sie kommen aus Babylon. Was führt dich dazu, so zu argumentieren? Ja.
Und da hatten sie gehört von diesem Messias.
Ach so, ja. Also du denkst daran, erstmal, warum sollen diese Magier aus dem Morgenland überhaupt wissen von einem Messias, der einem Erlöser, einem König, der in Israel geboren wird? Du denkst eben in der babylonischen Gefangenschaft im 6. Jahrhundert vor Christus, da war ja der Prophet Daniel in Babylon, das ist heutiger Irak, und die Juden haben eben diesen Heiden dort erzählt, dass in ihren Schriften steht, einmal wird der Messias, der Erlöser, kommen. Und natürlich, Buch Daniel ist besonders interessant, weil in Kapitel 9 steht im Buch Daniel, wann der Messias kommen muss. Und wenn man diese Jahrwochen nachrechnet, kommt man effektiv auf das Jahr 32, wo er als Fürst auftreten sollte. Und das werden wir dann später im Matthäusevangelium sehen. Wenn Jesus Christus am Palmsonntag einreitet nach Jerusalem als Fürst, das war genau das Jahr 32 nach Christus. Und ja, darum ist das sicher sehr bedenkenswert. Könnte es sein, dass diese Magier eben über Daniel und über die Juden in Babylon etwas wussten? Was kann man sich weiter noch überlegen? Iran? Wie kommen Sie auf Iran? Wie?
Das nehme ich nur an.
Nur an, aber gibt es etwas, was auf Iran hinweisen könnte? Magoi. Ja, also hier steht ja Magier vom Morgenland. Und das ist ja ein griechischer Text. Das Neue Testament wurde ja ursprünglich auf Griechisch aufgeschrieben. Aber tatsächlich, wie Peter Flückiger sagt, Magoi ist eigentlich gar kein griechisches Wort. Das kommt aus dem Altpersischen und bezeichnet Gelehrte, genau, weiter?
Ja, im Persischen.
Im Persischen, jawohl. Und die sich mit Sternen, mit Astronomie befassten. Ah, das passt jetzt schon gut, ja, weil diese Magier sich mit Sternen befassen. Nicht wahr? Die Griechen haben dieses Wort aus dem Persischen übernommen und die haben das dann allgemein für Okkultisten verwendet. Darum wird das zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 13, erste Reise von Paulus, da kommt er doch in Kontakt mit diesem Magier Jesus. Und der wird auch Magos genannt, aber das war ein jüdischer Okkultist, der den Sergius Paulus vom Glauben abhalten wollte. Ja, kann man das kurz aufschlagen? Das ist Apostelgeschichte 13. Und zwar, kann jemand Verse 6 und 7 lesen? Das ist dieser Elimas bar Jesus.
Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Zauberer, denn so war sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen.
Jawohl. Also hier wird dieser Bar-Jesus, Elimas, wird Zauberer genannt. Und in Vers 6 heißt er ein Magier. Und dann haben wir auch das Wort Magos, das persische Wort. Also die Griechen haben dieses Wort von den Persern übernommen und dann allgemein auf Okkultisten übertragen. Aber das gleiche Wort wird auch verwendet für diesen Samaritaner in Apostelgeschichte 8, der auch ein Magier war, als der Evangelist Philippus dort evangelisierte. Und das war also auch ein Okkultist, wird auch Magier genannt. Aber jetzt hier wird gesprochen über Magier aus dem Morgenland. Und effektiv, das östliche Land damals, in der damaligen Geografie, ich habe erklärt, wie Israel Groß-Israel war, aber das nächste Land östlich war dann das Land der Parther. Also das war ein persisches Reich. Und die kamen da aus dem Morgenland, haben sich befasst mit Sternen und das weist darauf hin, das waren Zoroastrier. Nicht wahr? Zoroaster war der Gründer dieser Religion, eine persische Religion, und da spielten eben die Sterne eine große Rolle. Und diese Priesterklasse dort wurde genannt eben Magier. Aber die Zoroastrier waren im Prinzip gegen Magie. Aber sie haben Astrologie betrieben und Astronomie, beides. Man muss ja denken, im Altertum war das oft vermischt. Astronomie ist ja Wissenschaft, die Wissenschaft der Sterne, aber Astrologie, das ist Aberglaube und eigentlich Okkultismus. Obwohl eben die gegen Magie waren, aber die haben Sterne Okkultismus betrieben. Und das hat man aber eben vermischt, beides zusammen. Kann sich das gut merken, die Astrologen logen. Ja? Dann verwechselt man nie mehr Astrologie mit Astronomie. Aber das war hier gemischt und die kommen aus dem Morgenland, das weist also hin, die kommen effektiv aus diesem Raum Großpersien. Und das ist natürlich auch die Gegend, die früher Babylon war. Und so ist das ganz naheliegend, dass eben in diesem Raum Persien, Babylon, durch die jüdische Gefangenschaft in Babylon und nach der babylonischen Gefangenschaft sind ja nur Zehntausende wieder ins Land zurückgekehrt und viele Juden blieben dann im Persischen Reich und zwar in diesem Großreich zerstreut. Man lese nur das Buch Esther. Und so haben die Juden eben sehr viel von ihrem Glauben im heutigen Mittleren Osten verbreitet. Im Buch Esther heißt es, dass im ganzen Persischen Reich Juden lebten. Und die hatten ein eigenes Gesetz. Und man muss sich gut überlegen, nach der babylonischen Gefangenschaft war das Persische Reich ein Reich, das ging bis über den Indus hinaus. Also das wäre heute Pakistan. Ja, damals hat man das Indien genannt. Und da wurde der jüdische Glaube an den einen Gott der Bibel eben sehr weit herum verbreitet. Also es gab schon alttestamentlich eine ganz bedeutende, kann man sagen, missionarische Verbreitung des Glaubens der Bibel. Und natürlich haben die Juden ein Interesse gehabt, diesen Heiden dort gerade auch Dinge zu erzählen, die für sie interessant sind. Die sind interessiert an Sternen. Und du hast an diese Stelle gedacht, Carmine, 4. Mose.
Nein, ich habe gedacht an die Stelle Daniel 2,24, wo Daniel sich eingesetzt hat für die Weisen von Babel, dass sie nicht umgebracht werden.
Ach so, ja, Daniel hat sich eingesetzt für die Weisen von Babel, dass sie nicht umgebracht werden. Aber es ist ein direkter Bezug eben zu dem Stern und dem König der Juden. Schlagen wir mal auf, 4. Mose. Ja, genau, 24,17. Die Stelle ist bekannt. Da spricht Bileam zur Zeit von Mose. Also wir sind da im 16. Jahrhundert vor Christus. Liest uns jemand vor diese Prophetie?
Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zertrümmern.
Vielen Dank. Und gerade der nächste Vers übrigens heißt, und Edom wird ein Besitz sein. Und Seir ein Besitz, sie seine Feinde und Israel wird Mächtiges tun. Interessant, ja? Also, jetzt möchte ich zuerst hinweisen, Vers 17, Bileam sagt, ich sehe ihn. Er sieht den Messias, aber nicht jetzt. Das heißt, er ist noch nicht gekommen. Aber er sieht ihn prophetisch, dass er erscheinen wird. Dann die nächste Verszeile, ich schaue ihn, aber nicht nahe. Das heißt, ich sehe ihn zwar prophetisch, aber es geht noch ganz lange, bis er kommen wird. Also vom 16. Jahrhundert aus sollte es noch sehr lange gehen, bis der Messias kommt. Und dann heißt es, es tritt hervor ein Stern aus Jakob. Also da muss ein Stern in Erscheinung treten und das steht dann wieder mit der nächsten Verszeile parallel. Und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Ein König, ein Herrscher, der den Herrscherstab in der Hand hat, wird aus Israel in Erscheinung treten. So der Zusammenhang zwischen Stern und König. Ein neuer Stern. Und das werden wir sehen im Weiteren. Diese Magier aus dem Morgenland, die sagen, wir haben einen Stern, einen neuen Stern gesehen. Und jetzt, interessant, das hat nichts zu tun mit Astrologie. Was ist wichtig am Himmel für die Astrologen? Die Sternbilder. Nur, wir zählen heute in der Astronomie, wie viele Sternbilder? Insgesamt? Ungefähr. 88, ja. Ja, 80 ist eine gute Größenordnung. 88 Sternbilder. Aber wie viele spielen in der Astrologie eine Rolle? Nur 12. Also wirklich mutwillig ausgewählt, spielen nur 12 aus 88 Sternbildern überhaupt eine Rolle. Und das sind die 12 Sternbilder des Tierkreises. Und die Besonderheit dieser Sternbilder ist eben die, dass sie sich von Monat zu Monat verschieben, weil die ganze Himmelskuppel eben sich für den Beobachter auf der Erde durchs Jahr hindurch verschiebt. Ja? Und es ist immer eines dieser 12 sogenannten Tierkreisbilder, befindet sich hinter der aufgehenden Sonne am Morgen. Und so kann man eben aufgrund dieser Sternbeobachtung kann man das ganze Jahr einteilen in 12 Monate. Ja, das hat alles noch mit Astrologie gar nichts zu tun. Aber die Astrologen interessieren sich ganz besonders eben für diese Einteilung, weil sie sagen, ja, die Sterne hätten einen Einfluss auf die Menschen und das soll ganz besonders zusammenhängen mit dem Geburtsdatum. Also in welchem Monat welches Sternzeichen hinter der Sonne steht, das ist dann quasi bestimmend für den Charakter und das Schicksal eines Menschen. Das ist dann Okkultismus, Astrologie. Und muss ich auch sagen, die meisten Sternbilder, das sind nur scheinbare Konstellationen, also Zusammensetzungen von Sternen, die ein Bild darstellen sollen. Denn die meisten Sternbilder sind im Raum, im Weltall so aufgebaut, dass die Sterne miteinander gar nichts zu tun haben. Sie gehören zwar alle zu unserer Galaxie, zu unserer Sternenspirale, wo auch die Erde, unser Sonnensystem, unsere Sonne dazugehört, aber man kann nämlich keine Sterne sehen als Einzelobjekte von anderen Galaxien, von Auge. Ja? Also alle Sterne, die man als Punkte wahrnimmt am Himmel, das sind auf der nördlichen Hemisphäre, auf der nördlichen Halbkugel sind das etwa 3000. Und in Australien sieht man auch etwa 3000, aber das sind ganz andere Sterne. Also zusammen 6000. Aber diese einzelnen Sterne, die sind normalerweise innerhalb der Galaxie so versetzt, dass die gar nichts miteinander zu tun haben. Nur für den Betrachter auf der Erde scheint das, die bilden so eine Konstellation. Wie zum Beispiel beim Orion, das sind so 4 markante Trapezsterne, ja, und dann in der Mitte 3 nahe beieinander, die sehen so aus wie ein Gürtel. Und mit Fantasie hat man sich dann vorgestellt, das ist ein Held mit ausgestreckten Armen und das sind die 4 Trapezsterne und dann hat er einen Gürtel. Aber das ist natürlich alles nur Fantasie. Da ist kein Held abgebildet, aber mit etwas Fantasie kann man sich sowas vorstellen. Und das Gleiche gilt eben jetzt auch für alle Tierkreiszeichen der Astrologie. Eines wird genannt Löwe. Aber das ist kein Löwe. Es braucht wirklich sehr, sehr viel Fantasie, um einen Löwen da zu sehen. Ja? Und Zwillinge, das sind jetzt echt keine Zwillinge. Aber mit Fantasie haben sich die Menschen da sowas überlegt. Aber nun eben das Tragische ist, die Astrologie baut darauf auf, in Wirklichkeit haben diese Sterne im Raum versetzt, miteinander gar nichts zu tun. Das ist wirklich reine Fantasie. Und Es gibt also nur ganz wenige Sternbilder, wo die Sterne wirklich miteinander direkt verbunden sind. Zum Beispiel, ja, ich höre es, die Plejaden, das sogenannte Siebengestirn. Von Auge, ich sehe etwa 6. Und jemand, der jünger ist, sieht zur gleichen Zeit vielleicht 9 Sterne. Ja, je nach Sichtverhältnisse. Aber wenn man mit dem Fernrohr drauf schaut, dann ist es ein riesiger Haufen von Sternen, die miteinander durch die Schwerkraft verbunden in der gleichen Richtung fliegen. Also ein richtiger Haufen von Sternen. Die sind direkt zusammengebunden, aber die Plejaden spielen gar keine Rolle in der Astrologie. Und so erkennt man eigentlich unschwer, das ist alles nur Fantasie. Also der Löwe strahlt keine Löwenkraft aus, ja? Denn erstmal hat es mit einem Löwen im Prinzip gar nichts zu tun. Das ist mehr einfach Fantasie. Und zweitens, eben diese Sterne, die hängen gar nicht miteinander zusammen. Das ist nur subjektiv von der Erde aus so zu sehen. Aber eben, jetzt haben wir uns gefragt, welche Sterne spielen überhaupt eine Rolle in der Astrologie? Das sind die 12 Tierkreisbilder. Und weiter? Die Sonne natürlich, der Mond und 5 Sterne. Also 5 Sterne meine ich jetzt 5 Planeten, ja, muss das genau sagen. Das sind eigentlich keine Sterne, sondern Planeten. Ja, die spielen eine Rolle, aber natürlich Venus natürlich und Mars und so weiter, aber manche Planeten wurden erst später entdeckt und die spielen überhaupt keine Rolle in der Astrologie. Also es ist einfach diese falsche Überlegung, als würde die Natur eine totale Einheit darstellen und innerhalb der Natur gäbe es einen Makrokosmos und einen Mikrokosmos. Dann sagt man, der Makrokosmos, das ist die Sternenwelt und der Mikrokosmos, das ist der Mensch. Und der Mikrokosmos spiegle den Makrokosmos ab. Und darum könnte man von den Sternen Rückschlüsse ziehen auf die Menschen. Aber eben komisch, nur ein paar ausgewählte Sterne spielen da eine Rolle. Ja? Und die meisten Sternbilder spielen überhaupt keine Rolle. Was ist denn mit denen? Da merkt man, es ist völlig subjektiv. Und nur gerade die Planeten, die man eben früher gekannt hat, aber es kamen ja neue dazu, die spielen keine Rolle. Was ist denn das? Ja, und dieses okkulte Denken, alles ist eins, das kennen wir ja auch vom Hinduismus. Ja, alles ist eins. Und zwar wird eben gesagt, auch alles sei göttlich und von göttlicher Kraft durchdrungen und eben in sich spiegelt sich das. Und eine weitere Ableitung war zum Beispiel Handlinien lesen. Man sagt, ja, der Mensch selber sei auch ein Makrokosmos und die Hand ein Mikrokosmos. Darum spiegelt die Hand den ganzen Menschen ab. Und darum könne man aufgrund der Handlinien wieder Rückschlüsse auf das Schicksal des Menschen ziehen. Oder Fußreflexzonenmassage ist genau gleich. Man sagt, die Fußsohle bildet den gesamten Menschen ab. Ja, da im oberen Bereich, da haben wir die oberen Teile des Körpers und dann so im Mittelbereich, da kommen die inneren Organe. Ja? Und wenn man also da eben Druck ausübt auf die entsprechenden Regionen, dann könne man eben da im Mittelbereich die Organe oder sagen wir bei Frauen die Eierstöcke beeinflussen. Aber das hat nichts zu tun mit Nervenbahnen, die verbunden sind, sondern es ist wirklich die okkulte, magische Vorstellung, dass eben da eine Entsprechung da sei. Und dieses Denken, das ist so vielfältig weiter angewendet. Auch Iris-Diagnose funktioniert gleich. Man sagt, die Iris, das Farbige der Augen, sei wieder ein Abbild des gesamten Menschen. Und darum, eben jemand, der darin geschult ist, der könne aufgrund der Iris die Krankheiten erkennen. Ja? Aber auch da wieder nicht einen medizinisch nachgewiesenen Zusammenhang, sondern da ist diese Grundlehre Mikro- und Makrokosmos. Wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man ganz viele okkulte Methoden durchschauen. Und auch solche, die plötzlich neu erfunden werden. Das Prinzip ist nicht mehr das gleiche. Mikro, Makrokosmos. Und eben dazu gehörte auch die Astrologie. Aber das Besondere ist nun, diese Magier aus dem Morgenland, die hatten einen neuen Stern gesehen. Und das spielt keine Rolle in der Astrologie. Das war eine astronomische Beobachtung. Zwischendurch wollte jemand was fragen. Ja?
Ich wollte mal sagen, die Sternbilder haben zur Zeit Jesus ja auch anders ausgesehen wie heute. Da gibt es ja auch Veränderungen.
Ja, in früher Zeit haben die Sternbilder noch anders ausgesehen. Das heißt, es gibt natürlich im Laufe der Jahrtausende Veränderungen. Und was ganz gravierend ist, die Tierkreiszeichen, die hinter der Sonne stehen, die verschieben sich im Laufe der Jahrtausende. Das heißt, als die Babylonier vor Jahrtausenden Astrologie betrieben haben, da stand, sagen wir im Januar, ein anderes Sternbild hinter der Sonne als heute. Denn das verschiebt sich so ungefähr alle 2000 Jahre, ist es wieder um ein Bild verschoben. Und das Verrückte ist tatsächlich, in der modernen Zeit, wie gesagt, ja, ich bin Jungfrau. Das heißt, ich bin unter dem Sternbild Jungfrau geboren. Ja, das ist von diesem Datum bis zu diesem Datum diese Monatsdauer, ja? Aber das ist da oben gar nicht mehr so. Das ist bereits verschoben. Das heißt, in der Astrologie, in der klassischen Astrologie, die man heute anwendet, rechnet man eigentlich mit Sternen, die es gar nicht gibt. Das ist fantastisch, ja? Das ist ja grandios, das ist ja so hohl, muss man sagen. Aber das wissen die auch. Und was sagen sie dann, wenn man sie darauf anspricht? Die sagen, ja, aber es ist eben nicht die Sterne des Löwen, sondern dieser Raum ist der Löwenraum und von dort strahlt die Kraft. Ach so, jetzt ist es plötzlich noch nur das Loch. Ja, und so ist es eigentlich eine Astrologie ohne Sterne heute, aber es ist ein okkultes System, das mit der Wirklichkeit, mit der Realität nichts zu tun hat. Und man vertraut dabei auf eben so undurchsichtige Kräfte, anstatt auf den Schöpfergott, der alles in der Hand hat. Und das ist das Abgöttische. Man vertraut nicht auf Gott, sondern vertraut auf ein okkultes System. Und dazu vielleicht ein Vers, Psalm 31. Liest uns jemand Psalm 31, Vers 15, beziehungsweise 16, in deiner Hand.
In deiner Hand sind meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor meinen Verfolgern.
Ja, König David betet, in deiner Hand sind meine Zeiten. Und das Wort Zeiten bedeutet im Hebräischen auch Geschicke. Mein Schicksal ist in Gottes Hand. Und das lässt uns eben zur Ruhe kommen, weil wir wissen, dass dieser eine Gott, der über Raum und Zeit steht, der Ewige, dieser Gott der Bibel, er hat alles in der Hand. Und ich muss mich nicht irgendwelchen irgendwelchen dunklen Mächten anvertrauen und oder denken, ich sei ein Spielball von irgendwelchen Mächten in der Kräften, in der Natur. Nun, zurück. Es ging ja darum, diese Magier haben einen neuen Stern gesehen und trotz ihres astrologischen Hintergrundes hatte das, was sie gesehen hatten, nichts mit Astrologie zu tun, sondern nur mit Astronomie. Und die haben offensichtlich diese Überlieferung der Juden noch gekannt, jetzt. sehen Sie, ein neuer Stern. Jetzt muss der König in Israel geboren worden sein. Und darum brechen sie auf. Wie lange geht die Reise von Persien in der damaligen Zeit nach Israel? Ein paar Wochen oder Monate, wie viel etwa? Ja, 3 Monate. Warum wissen wir das so genau? Ja, wir können im Buch Esra schauen. Esra, Kapitel 7, er bricht auf von Persien und 3 Monate später kommt er in Jerusalem an. Aber wichtig, man hat nicht den direkten Weg normalerweise gewählt durch die Wüste des heutigen Jordanien hindurch. Das wäre eine sehr gefährliche Reise, sondern man hat den fruchtbaren Halbmond gewählt. Das heißt also, das fruchtbare Gebiet, man geht den Euphratlauf oder Tigrislauf hoch und sagen wir nach Syrien, Nordsyrien, Südtürkei und dann runter über Syrien, Libanon, je nach Route und dann kommt man ins Land Israel. Aber das war also eine Reise von 3 Monaten und das macht jetzt klar, diese Magier aus dem Morgenland, die kamen nicht da ein paar Tage nach der Geburt des Herrn nach Bethlehem, sondern das waren wenigstens 3 Monate. Also das muss man ja nicht verwechseln mit dem, was in Lukas 2 berichtet wird über die Hirten, die in der Nacht der Geburt die Mitteilung bekommen haben von einem Engel, dass der Erlöser, der Messias, geboren ist. Und die dann von den Feldern von Bethlehem aufgebrochen sind und den Ort der Geburt des Messias im Stall gefunden haben. Nein, das ist also schon eine spätere Sache.
Ich habe eine Frage.
Ja, gerne.
Sind aus den weisen Könige geworden? Denn hier spricht man ja jetzt von den 3 Königen.
Ja, jetzt spricht man von den 3 und von den Königen. Und wir finden hier im Text weder 3, noch Könige, sondern Magier, ja, aus dem Morgenland. Das heißt also, da ist einiges an Fantasie geschehen. Und es ist so, dass diese Traditionen kommen erst auf so in den weiteren Jahrhunderten, ab dem 3. Jahrhundert. Und da werden immer mehr Legenden gebildet. Und bis es schließlich sogar Könige sind. Und zwar abgeleitet wohl aus Psalm 72, wo man liest, wie Könige einmal aus anderen Nationen dem Messias huldigen werden. Und diese Magier sind gekommen und sind niedergefallen, das heißt huldigen, vor dem Kind. Und dann hat man da eine Parallele gezogen und hat aus denen Könige gemacht. Aber eben was im Psalm 72 steht, das bezieht sich auf eine andere Zeit. Das bezieht sich nämlich auf die Zeit des 1000-jährigen Friedensreiches des Messias. Dann werden Könige vor ihm niederfallen, aber das waren Magier. Und wir haben ja auf der Grundschule gelernt, Singular in der Grammatik steht für Dinge, die einmal vorkommen und Plural für Dinge, die 2 und noch mehr vorkommen. Und wenn hier steht Magier, waren es wenigstens 2, aber es können auch 3 gewesen sein, es können auch 10 gewesen sein und rein grammatikalisch auch 1 Million. Ja, ich meine, der Plural gilt auch für 1 Million. Ja, also es wird gar nicht gesagt, wie groß diese Gruppe war, aber genau. Man hat dann natürlich abgeleitet, ja, in Vers 11 am Schluss wird gesagt, sie gaben diese Gaben von Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber ich meine, auch einer kann alle 3 Sachen bringen. Es gibt ja Leute, die kommen auf Besuch und die bringen nicht nur ein Geschenk. Obwohl sie eigentlich nichts bringen müssten, ja, bei uns. Und trotzdem bringen sie vielleicht mehr. Also die Anzahl der Gaben ist noch kein Hinweis auf die Anzahl von Personen. Und da haben wir es also wirklich mit dem Problem zu tun, dass in den späteren Jahrhunderten immer mehr Legenden angehängt wurden und die sind überhaupt nicht vertrauenswürdig. Ja?
Aber warum haben Sie sich so interessiert dafür, dass Sie 3, 4 Monate sich auf den Weg gemacht haben und und ich meine, es war ja trotzdem ein Risiko, ob das stimmt. Sie selber waren ja keine Gläubigen oder Juden oder woher kommt das Interesse trotzdem, dass natürlich die Juden in Babylon, viele Juden in Babylon gelebt haben, aber trotzdem, dass man deswegen für einen anderen Glauben 4 Monate wohin reist?
Also woher kommt das Interesse, dass die 3 Monate Reise machen und für sie war es menschlich gesprochen ein Risiko, ob das dann auch stimmt? Aber muss ich euch eines vorstellen, ein neuer Stern am Himmel, das ist echt der Hammer. Haben wir alle noch nie erlebt, ja? Aber das kommt schon mal vor, aber nicht gerade sehr häufig. Zum Beispiel im 11. Jahrhundert haben die Chinesen einen neuen Stern gesehen und haben das beschrieben. Den gab es vorher nicht und nach einiger Zeit ist der Stern dann wieder verschwunden. Und das war eine Supernova. Es ist so, wenn ein Stern in unserer Galaxie explodiert, dann entwickelt er eine solche Helligkeit, der wird so hell wie die ganze Galaxie, die aus schätzungsweise 200 Milliarden Sternen besteht. Und dann kann man plötzlich am Himmel einen neuen Stern sehen, den man vorher noch nie gesehen hatte. Aber eben, wenn dann die Explosion ganz aus ist, dann bleibt noch eine Leiche zurück. Mit dem Fernrohr kann man die Stelle, die die Chinesen beschrieben haben, kann man heute noch sehen. Oh, und da ist nur noch so ein Nebel des explodierten Sternes zu sehen. Ja, und das wäre eine Möglichkeit, um den Stern, um das Phänomen des Sternes zu erklären. Aber es muss nicht so sein. Gott kann auch einen neuen Stern konnte er erscheinen lassen für eine gewisse Zeit damals. Aber ein bekanntes Phänomen, bei einer Supernova geschieht das. Genau dieses Phänomen. Und in Israel waren die Leute im Allgemeinen nicht so sehr an Sternbeobachtung interessiert. Die haben das wortwörtlich verschlafen. Aber diese Heiden, wow. Also eben ein Ereignis, das nicht, sagen wir mal so, in ein paar Generationen schon mal vorkommt, sondern wirklich etwas ganz Ungewöhnliches. Und dann hatten sie diese Überlieferung, ein Stern muss erscheinen, wenn der Messias kommt. Und so hatten die ein Interesse. Aber gerade das ist das Besondere, im Matthäus-Evangelium wird gezeigt, es war so, dass Israel als auserwählte Nation ein besonderes Vorrecht hatte, indem sie das Alte Testament bekamen und all die Prophezeiungen auf den Messias, aber viele haben einfach geistlich geschlafen. Aber solche, die fast nichts wussten, konnten eine solche Sehnsucht nach einem kommenden Erlöser entwickeln und waren bereit, eben diesen Riesenaufwand auf sich zu nehmen. Und wir sehen dann auch, als sie angewiesen wurden von König Herodes. Sie wussten einfach, dann muss er in Israel geboren sein. Wo nicht, wussten sie nicht. Dann gehen sie in die Hauptstadt, Jerusalem. Die wussten, dass Jerusalem die Hauptstadt war übrigens. Die UNO weiß das nicht so ganz genau, ja? Aber die Perser, das sind Perser, die wussten, Jerusalem ist die Hauptstadt, müssen wir uns dort mal erkundigen. Und da kommen sie zum Palast von Herodes und sagen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wir haben seinen Stern gesehen. Und der versammelt dann die Schriftgelehrten und die sagen, ja natürlich, im Alten Testament steht das, der Messias wird in Bethlehem geboren werden. Und dann gehen sie nach Bethlehem und als sie dort ankommen, sehen sie den Stern genau zu dem Zeitpunkt im Zenit. Das heißt, in der scheinbaren Himmelskuppel, ganz oben im Zentrum, und dann erscheint er so über dem Haus, wo sie standen. Ja? So ergibt sich diese Winkelbildung. Und was lesen wir da? Liest jemand? Matthäus 2, Vers 10.
Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Ja, sie freuten sich, in der Elberfelder heißt es, mit sehr großer Freude. Also das war für sie die wunderbarste Entdeckung. Eine solche Bestätigung, sie kommen genau dahin und genau in dem Zeitpunkt erscheint dieser neue Stern da über dem Haus. Und das zeigt, die hatten eine echte Sehnsucht nach Erlösung. Und das kennt man natürlich auch von anderen Beispielen in der Geschichte. Etwas, was mir besonders wertvoll ist, nicht wahr? Die Bergstämme, früher in China, dann sind sie weitergewandert nach Burma und Thailand. Die Stämme wie Karen, Lahu und so weiter. Besonders die Karen, die hatten die Überlieferung, unsere Vorfahren hatten einmal ein Buch von dem Schöpfergott. Aber sie waren unachtsam und haben es verloren. Und die hatten die Überlieferung, eines Tages werden Leute kommen, die bringen uns das verlorene Buch zurück. Und die hatten auch von Zeit zu Zeit immer wieder Lehrer in ihrem eigenen Volk, die Buchos, die sagten, wir müssen dem Schöpfergott unsere Sünden bekennen und sie lassen. Dann ist er bereit, uns zu vergeben. Und die Karen, die haben sogar ein Haus gebaut für den Tag, wenn einmal der Botschafter kommt und das Buch zurückbringt. Und diese Tradition war eben noch lebendig. Heute haben sie das weitgehend verloren, auch durch den Krieg von Burma und die Flucht über die Berge nach Thailand. Das hat Traditionsbrüche gebracht. Aber eben im 18. Jahrhundert war das so voll lebendig. Und die Engländer hatten ja damals ihre Macht bis nach Fernost ausgebreitet. Und da kam ein englischer Beamter zusammen mit einem einheimischen Mann von dort und besuchte die Karen. Und als sie den Mann gesehen haben, den Engländer, die waren wie elektrisiert. Denn sie hatten in der Tradition die Überlieferung, Leute mit weißen Gesichtern werden uns das Buch zurückbringen. Und da kam einer, ich war in Thailand mit einem weißen Gesicht, fällt man schon ein bisschen auf. Und dann waren die elektrisiert und haben dann gefragt, ist das der Mann, der uns das Buch zurückbringt? Und das war kein gläubiger Christ. Und er hat diese Karin sehr verächtlich behandelt und die waren so enttäuscht. Aber bald danach, kam ein Missionar mit der Bibel in der Hand zu den Karen. Und das muss ich mir vorstellen, das waren Analphabeten. Aber die hatten die Überlieferung, wir hatten ein Buch und wir haben es verloren. Jemand muss es uns zurückbringen. Kam der mit der Bibel in der Hand, die waren elektrisiert. Und die hatten eine Hütte vorbereitet für ihn. Und in der Folge sind Tausende von Karens haben sich bekehrt und sind zum Glauben gekommen. Das ist so ein Beispiel, und man könnte das mehren, wie Menschen, die fast nichts wissen, aber ein bisschen was, aber eine Sehnsucht und ein Ausharren offenbaren, dass man bei manch anderen, die so viel von der Bibel wissen könnten, total vermisst. Wie zum Beispiel in unserer Generation. Ja? So viele Leute haben einen katholischen Hintergrund, einen evangelischen Hintergrund. Das bedeutet ihnen überhaupt nichts mehr, was in der Bibel steht. Ja? Und wenn man ihnen davon spricht, das ist für sie so egal, so nichts von Bedeutung. Und dann Leute, die nur ein bisschen wissen, können elektrisiert sein, wenn sie dann denken, oh, jetzt kommt die Erfüllung. Und so war das bei diesen Magiern. Und diese Magier sind damit im Matthäusevangelium von großer Bedeutung, denn sie zeigen, seht ihr, selbst wenn das auserwählte Volk kein Interesse zeigt am Messias, da sind noch andere, die haben ein Interesse. Und es ist ja so, das Matthäusevangelium ist so aufgebaut, Kapitel 1 bis 12. Der Messias kommt und in den Kapiteln, die folgen auf 1 und 2, wird gezeigt, wie diese Ablehnung Israels immer mehr sichtbar wird. Bis zu dem Höhepunkt in Kapitel 12, wo der Messias das messianische Zeichen vollbringt, dass ein Stummer Besessener geheilt wird. Davon werden wir später sprechen. Und das war der klare Beweis, das muss der Messias sein. Denn das kann nur der Messias, das kann niemand, einen stummen Besessenen heilen, aber die Führer sagen, das tut er durch den Teufel. Und dann kommt die Wende. Ab Kapitel 13 und 14, 15 sehen wir, wie der Herr Jesus sich den Heidenvölkern zuwendet. Und das führt schließlich dazu, wie endet das Matthäusevangelium? Schlagen wir mal auf, Kapitel 28. Liest uns jemand Verse 18 bis 20.
Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
Ja, das Matthäusevangelium, das er zeigt, wie der König zu seinem Volk kommt und das Reich Gottes anbietet, verworfen wird, das endet damit, dass er seinen Nachfolgenden Auftrag gibt, alle Nationen der Welt mit seiner Botschaft zu erreichen. Das Evangelium für alle Völker. Und jetzt verstehen wir auch noch besser, warum Matthäus 1,1, das haben wir noch nicht angeschaut in den vergangenen Bibelklassen, das heißt, das beginnt ja so: Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Sohn Davids, Sohn Abrahams. Was bedeutet der Ausdruck Sohn Davids? Die erste Bedeutung haben wir gleich im Geschlechtsregister. Da steht doch in Vers 6, David aber zeugte Salomon. Salomo war der Sohn Davids, der David auf dem Thron folgte. Und Salomo hat das Reich Israel regiert, das heutige Israel, Gazastreifen, Westjordanland und Gebiete von Libanon, Syrien bis zum Euphrat. Und auch über Teile von Jordanien. Das war sein Reich. Und es war ein Reich des Friedens. Und nun wird hier der Messias genannt, der Sohn Davids. Um zu sagen, er, der Messias, ist der große Salomo, der den Auftrag hat, nicht nur über Groß-Israel zu regieren, sondern über die ganze Welt. Als der wahre Salomo, der dieser Welt Frieden bringen wird. Und das wird uns besonders gezeigt in den Kapiteln 1 bis 12. Also wird deutlich, der Messias, der sagt, tut Buße, das Reich, der Himmel ist nahe gekommen, also das Reich Gottes, das vom Himmel her beherrscht ist. So steht es in Kapitel 4, Vers 17. Aber sie verwerfen ihn und verwirken dieses Reich. Und es wurde damals noch nicht Wirklichkeit. Aber jetzt folgen die Kapitel 13 bis 28, und dort wird der Herr Jesus besonders vorgestellt als der Sohn Abrahams. Und was bedeutet Sohn Abrahams mal in allererster Linie? Ja, das wird hier im Geschlechtsregister erklärt, Vers 2. Abraham zeugte Isaak. Isaak ist gewissermaßen der Sohn Abrahams im engsten Sinn. Ja? Aber der Messias sollte eben auch von Abraham abstammen. Und er sollte gewissermaßen der große Isaak werden. Und wie war das mit Isaak? Vater Abraham war bereit, das Liebste, was er hatte, den geliebten Sohn zu opfern. Aber er wurde verschont. Denn Isaak war ein Sünder, der konnte nicht für unsere Sünden sterben. Aber er war schon ein Hinweis auf den wahren Sohn Abrahams. Und jetzt muss man aufschlagen in 1. Mose 22, was Gott gleich danach, nachdem Abraham bereit war, seinen Sohn zu geben, was Gott gesagt hat. Liest jemand 1. Mose 22, Da wird die Darbringung von Isaak beschrieben, Verse 1 bis 19. Aber was Gott danach sagt, Vers 16 und 17.
Und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst.
Ja, hier wird verheißen, in deinem Samen, in deinem Nachkommen, sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden. Das ist eine Segensverheißung, dass der Sohn Abrahams eben für alle Völker zum Segen wird. Und das wird gerade gezeigt in Matthäus 13 bis 28, wo der Herr Jesus sich beginnt, den Nationen zuzuwenden und schließlich gibt er sein Leben am Kreuz. Aber nicht nur für Israel, sondern für alle Völker, und er ruft seine Jünger dann auf: Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Und so haben wir eben aufgrund von Vers 1 in diesen beiden Namen des Herrn Jesus, Sohn Davids, Sohn Abrahams, gerade die Einteilung von Matthäus vorweggenommen, 1 bis 12, der Sohn Davids, der wahre Salomo, der das Reich anbietet, und dann Kapitel 13 bis 28, der wahre Isaak, der sein Leben gibt als Opfer und zum Segen wird für alle Völker. Aber wichtig, für alle Völker, das heißt nicht für alle Menschen. Natürlich, Gott möchte ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So steht das ganz klar in 1. Timotheus 2, Vers 4. Und Petrus sagt in 2. Petrus 3, Vers 9, von Gott, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Aber gerettet wird nur der Mensch, der bewusst seine Schuld Gott bekennt im Gebet, bereut und das Opfer, das an Jesus annimmt. Ich meine, Johannes 3, Vers 16 sagt, also hat Gott die Welt geliebt. Nicht nur Israel, alle Völker. Die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, so wie Abraham bereit war, seinen Sohn zu geben. Dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Da heißt es nicht plötzlich, damit alle gerettet werden und ewiges Leben haben, sondern es kommt auf den Einzelnen drauf an. Der Einzelne muss an den Sohn Gottes glauben, an Jesus Christus, und dann wird er gerettet und bekommt ewiges Leben. Ja, machen wir doch jetzt die Pause, wie gewohnt, und dann geht's weiter. Wir haben uns ja schon ein bisschen mit dem Stern beschäftigt und auch mit der Möglichkeit, dass bei einer Supernova ein neuer Stern sichtbar wird am Himmel, allerdings begrenzt in der Zeit. Und das würde auch passen zu diesem Phänomen. Dieser Stern ist erschienen und hat dann ständig geleuchtet. Herodes erkundigt sich ja bei den Magiern, wann ist der Stern erschienen und leuchtet nun weiter. Das macht der griechische Text klar. Also, dass das ein fortdauerndes Leuchten war. Aber heute kennen wir diesen zusätzlichen Stern nicht mehr. Aber so war das, wie gesagt, auch im 11. Jahrhundert, als die Chinesen diesen neuen Stern gesehen haben. Der war eine Zeit sichtbar und dann verschwand er. Und nur noch per Fernrohr kann man die Wolke als Überrest dieser Supernova sehen. Und ich habe schon erklärt, ein Stern bei einer Supernova wird so hell wie eine ganze Galaxie. Aber das bedeutet nicht, dass von der Erde aus gesehen, dann plötzlich ein riesenhelles Licht erscheint, aber dass überhaupt ein Stern sichtbar wird, der vorher gar nicht sichtbar war von der Erde aus. Und dahinter steht eine Leuchtkraft, eben die so stark ist wie die ganze Galaxie. Aber der war also wahrnehmbar, wenn es sich da um eine Supernova gehandelt hätte, so wie ein normaler, hell leuchtender Stern. Und ja?
In der heutigen Zeit wird ja der Stern Kopet immer gern als Komet dargestellt.
Ja, in der heutigen Zeit wird er oft als Komet dargestellt.
Mit Schweif,
ja. Und das hängt damit zusammen. Man hat also viel darüber nachgedacht, was könnte das gewesen sein. Und in den Jahren vor Christi Geburt erschien ja der Komet Halley. Und darum kam dann die Idee auf, das könnte ja der Komet Halley gewesen sein. Und darum traditionell Weihnachtsbilder mit Komet, mit Schweif. Kometes heißt im Griechischen Haarstern. Also da steckt das Wort für langes Haar drin. Das ist das Wort, das man auch in 1. Korinther 11, das lange Haar der Frau, das ist das Wort, das verwandt ist mit Komet. Ja, und weil da eben ein langer Schweif sichtbar ist beim Komet, heißt das eben Haarstern. Ja? Das sind quasi wie die langen Haare einer Frau. Aber das passt zeitlich nicht hinein. Ist zu früh. Und dann weiter kam Kepler auf die Idee. Es gab ja 7 vor Christus eine Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn. Und das hat er berechnen können und hat gedacht, ja, wenn diese beiden Planeten zusammenkommen und gesehen werden als einen Lichtpunkt, dann war das natürlich dadurch doppelt so intensiv und das könnte dieser Stern gewesen sein. Aber das hat auch ein Problem, und zwar viele Probleme. Hier steht, wir haben seinen Stern gesehen. Auf Griechisch Aster. Ja, unser Wort Star, Stern, hängt zusammen mit Aster. Ja, auf Griechisch. Und im Altgriechischen kannte man auch das Wort Planetes für einen Wandelstern, eben für die Planeten, die wandern im Kontrast zu den sogenannten Fixsternen. Ja? Ist der Planet ein Wanderstern, Planetes, aber die verwenden nicht Planetes. Die Magier sprechen, wir haben seinen Aster gesehen, seinen Stern. Also das mit den Planeten ist auch ein Problem. Und, der kommt dazu, im Jahr 7 vor Christus ist diese Annäherung der beiden Planeten, die ist wiederholt geschehen. Aber das war also nicht etwas Durchgängiges. Aber hier erkundigt sich ja Herodes bei den Magiern über die Zeit, wann der Stern erschienen ist und nun weiter leuchtet. Und dann kommt noch dazu, man kann das natürlich heute am Computer ganz einfach simulieren. Es gibt ja sehr gute Astronomieprogramme, die heute eben nicht mehr so teuer sind. Da kann man das selber simulieren, kann man genau angeben, 7 vor Christus, Sternhimmel über Jerusalem oder über Bethlehem. Und dann sieht man, das war von Auge sichtbar, dass die zwei Planeten sind. Die haben sich also nie so angenähert, dass sie sich gedeckt hätten. Das geht auch nicht. Und von daher kam ja dann die Idee, die Geburt Christi war 7 vor Christus. Und unser Zeitsystem, heute 2018, das sei eben ein bisschen falsch, ein bisschen daneben. Aber es ist so, dass man sich ja fragen muss, was war denn diese Einschreibung von Augustus in Lukas 2? Und wir können das kurz aufschlagen. Lukas 2 liest uns jemand vor. Verse 1 bis 4.
Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war.
Ja, übrigens auch hier kann man wieder schön illustrieren, der Unterschied zwischen Mythologie und Märchen und der Bibel. Ja, hier steht genau, wann das war. Zur Zeit, als Kaiser Augustus regierte. Kaiser Augustus, in der Geschichte, ab 27 vor Christus hat er regiert, nicht wahr? Und dann wird weiter gesagt, da gab es eine Einschreibung von Kaiser Augustus. Also ein weltgeschichtliches Ereignis wird da als Referenz gebracht. Und dann heißt es Josef von Galiläa, aus der Region von Nordisrael, aus der Stadt Nazareth, wird genau geografisch spezifiziert, der ging hinauf nach Judäa, also in das Gebirge Südisrael, und er ging in die Stadt Davids nach Bethlehem. Also auch da diese geografischen Angaben und eben auch zeitgeschichtlichen Angaben, die zeigen, hier geht es nicht um irgendeine Geschichte, bei der es nicht darauf ankommt, ist sie geschehen oder nicht geschehen. Hauptsache, wir verstehen die kerygmatische Botschaft, wie die liberalen Theologen sagen. Sehr gut, danke. Ja, ein Faktum, es wird noch spezifiziert, das war zur Zeit, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Also so präzise wird da beschrieben. Jemand wollte was fragen, ja?
Die Stadt Davids, ich dachte, das sei Jerusalem.
Ah, die Stadt Davids, ist das nicht Jerusalem? Ja, es ist so, dass König David wurde geboren in Bethlehem, ist dort aufgewachsen. Und darum war das die Stadt Davids, Bethlehem. Aber später hat David Jerusalem erobert und er hat dann das eroberte Jerusalem genannt Ir David, Stadt Davids. Also dieser Ausdruck Stadt Davids bedeutet zweierlei. In Jerusalem bedeutet es das alte Jerusalem am Südabhang des Tempelberges und in Bethlehem bedeutet es eben der Geburtsort von David. Gut, jetzt hier wird gesagt, eine Einschreibung. Und das war natürlich dann auch die Idee, oh, was war das? War das eine Steuereintreibung von Augustus? Nun, es gab 9-8 vor Christus eine Steuereintreibung durch Augustus. Auch 7-6 vor Christus. Interessant. 7-6, das würde passen mit Keplers. Allerdings gescheiterten Konjunktion, ja. Aber schon mal interessant, ja. Und weiter 13-14 nach Christus gab es nochmals eine Steuereinschreibung. Passt nicht so gut. Aber eine weitere Beobachtung ist diese. Einschreibung, in Griechen steht hier Apographe. Und das ist nicht das Wort Apotimesis, das typische Wort für Steuerlisten, sondern Apographe, was eben Lukas hier benutzt, das ist eine ganz allgemeine Liste. Das kann auch was anderes sein als Steuereintreibung. Nun, im Jahr 2 vor Christus, am 5. Februar, wurde Kaiser Augustus ausgerufen vom Senat als Pater Patriae, Vater des Vaterlandes. Das war das 25-Jahre-Jubiläum. Und da sollten alle Bewohner des Römischen Reiches einen Treueeid ablegen. Also ausdrücken, ich bin loyal gegenüber dem Kaiser von Rom. Nicht Anbetung, aber ich bin loyal. Und das muss man natürlich irgendwie kontrollieren können, eben mit Listen. Dann wäre das also ein Anwärter 2 vor Christus. Und dann muss ich noch etwas ganz Komisches erklären. In der Geschichte, muss ich wissen, Historiker sind keine Mathematiker, also meistens, gibt es kein Jahr Null. In der Geschichte gibt es 1 vor Christus und ein Jahr später ist 1 nach Christus. Es gibt keinen Nullpunkt. Und natürlich, die Physiker und die Astronomen, das ist für sie völlig quer, geht natürlich nicht. Wir brauchen da, um eine Zeitachse aufzuzeichnen, brauchen wir einen Nullpunkt. Und in der Astronomie rechnet man mit einem Nullpunkt. Und die Verschiebung sieht so aus. Wenn man ein Astronomieprogramm hat und möchte gerne mal einstellen, wie sah der Sternenhimmel im Jahr 1000 vor Christus über Jerusalem aus? Sagen wir am 1. Juli. Dann erscheint er auf dem Bildschirm. Kann man ganz einfach so einrichten. Und dann sieht man aber plötzlich, da steht ja 999 vor Christus. Ich habe doch 1000 eingegeben. Versuch doch mal, 1000? 999. Das Computerprogramm denkt, Sie meinen natürlich 1000 vor Christus geschichtlich, historisch. Aber astronomisch ist das eben, weil wir einen Nullpunkt haben, 999. Und jetzt, 2 vor Christus ist astronomisch 1 vor Christus. Ja, also das ist der Beweis, den man verstanden hat. 1 vor Christus. Das wäre gerade vor dem Nullpunkt. Super. Und jetzt kommt noch was dazu. Clemens von Alexandria. 150 bis 215 hat er gelebt. Julius Africanus, auch aus dem 2. Jahrhundert. Tertullian, Hippolytus, Origenes, Eusebius, Hieronymus und Chrysostomus. Die überliefern alle, Jesus Christus sei geboren worden 2 vor Christus. Oh, die schreiben natürlich nicht 2 vor Christus, ja? Es gab verschiedene Möglichkeiten, wie man im Altertum die Jahreszahlen angab. Zum Beispiel Cicero hat ja viele Briefe geschrieben. Und das ist ganz typisch in den römischen Briefen, dass man datiert ab Urbe Condita, Abgründung der Stadt Rom. Und im Lateinunterricht lernt man, und das ist dann etwas, was bleibt bis ins 60. Lebensjahr, 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Ja, aber wir haben dann noch zusätzlich gelernt, aber das stimmt nicht. Aber mit diesem Datum haben die Römer immer gerechnet und darum kann man dann die Cicero-Briefe ganz einfach rechnen, wenn er sagt, eben ab Urbe Condita, in dem Jahr, ja, das ist das und das Jahr. Ja? Und also die haben da überliefert 2 vor Christus, das wäre astronomisch, 1 vor Christus. Und deckt sich mit diesem Jubiläum von Kaiser Augustus. Und dann passt das noch weiter, denn in Lukas 3, Vers 1, da sieht man, wie historisch das Neue Testament ist. Jetzt wird es noch deutlicher, was ich gesagt habe, was der Unterschied ist zwischen Hänsel und Gretel und der Bibel. Liest jemand bitte vor, Kapitel 3, Verse 1 bis 3.
Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war, und Herodes, Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus, aber Vierfürst von Iturea und im Gebiet von Trachonitis, und Lysanias, Vierfürst von Abilene, unter den Hohenpriestern Hannas und Kajaphas, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Bis hier, oder? Und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden.
Ja, das reicht, danke. Sehen wir, wie Lukas datiert. Es geht um den Moment, als Johannes der Täufer auftrat und Jesus Christus als Messias verkündigte. Und dann kommt Jesus Christus, lässt sich von ihm taufen und dann beginnt sein öffentlicher Predigtdienst von 3 Jahren. Und das wird hier datiert, das war im 15. Jahr der Regierung von Kaiser Tiberius. Nun, am einfachsten ist ja Wikipedia. Aber man kann auch etwas renommierteres in der intellektuellen Welt nehmen. Encyclopedia Britannica oder was auch immer. Und dann kann man nachschauen, Kaiser Tiberius, ja, 14 nach Christus starb Kaiser Augustus, dann kam Tiberius. 14 nach Christus und 15. Jahr, das bringt uns ins Jahr 29. Ja? Also 29 nach Christus. Schön datiert. Und dann sagt er aber gleichzeitig, das war die Zeit, als Pontius Pilatus Statthalter war von Judäa. Der war von 26 bis 36. Deckt sich schön wieder mit dem Jahr 32. Und dann wird er weiter gesagt, und das war auch die Zeit von Herodes, dem Führerfürst von Galiläa. Das war ein Sohn von Herodes, dem Kindermörder. Der war nicht König, aber Führerfürst. Das ist sein tieferer Titel als König. Nur in Galiläa. Dann sein Bruder Philippus, der war Tetrarch, Führerfürst von Iturea und der Landschaft Drachonitis. Merkt man diese Präzision in den Angaben. Ganz genaue Landschaften werden angegeben. Dann Lysanias war Vierfürst, also Tetrarch von Abilene. Und das war die Zeit der Hohepriester Annas und Kaiaphas. 7 Fixierpunkte, um ganz genau zu sagen, wann das war. Und dann wird erklärt, und dann kam Johannes in die Umgebung des Jordan in der Wüste und hat da gepredigt. So ist die Bibel. Das Gegenteil von Mythos. Mythos wird im Neuen Testament abgelehnt. Da wird gesagt in 2. Timotheus, dass man eben 1. Timotheus 4, dass man Mythen, manche übersetzen Fabeln, aber es ist das Wort Mythos. Das sind eben so religiöse Geschichten, die nicht in Raum und Zeit stattgefunden haben. Das soll man ablehnen, verwerfen. Und der Bibel geht es darum, dass Gott wirklich in Raum und Zeit Heilsgeschichte gemacht hat. Und nun, im Jahr 29 begann also der öffentliche Dienst des Herrn Jesus und er dauerte 3 Jahre, gemäß Lukas 13, 6 bis 9 und auch gemäß den Angaben sonst noch in den Evangelien, im Johannesevangelium und Lukasevangelium zusammen. Kommen wir aufs Jahr 32. Oh. Und damals war Jesus Christus fast 33 Jahre alt. Denn er war noch nicht ganz 30, als er begann im Jahr 29 zu predigen. Ja, also reichen wir zurück. Das stimmt genau mit astronomisch 1 vor Christus, historisch 2 vor Christus. Es geht voll auf. Und dann trifft sich das nochmals mit der Prophetie von Daniel, die Jahrwochen in Daniel 9, wenn man die berechnet, kommt man für das Auftreten von Jesus Christus als Fürst in Jerusalem, Jahr 32 nach Christus. Das ist klare Sache. Und damit wird auch klar, unsere Zeitrechnung, die ist korrekt. Wir leben wirklich im Jahr 2018 nach Christus. Ja, in England wollen sie sagen, jetzt nach der allgemeinen Zeitrechnung. Mhm. Die wollen Christus draußen haben, aber ich muss sagen, was allgemeine Zeitrechnung? Das ist wirklich die Zeitrechnung ab der Geburt Christi. Und niemand sagt, Jesus Christus sei am 31. Dezember, 1. Januar geboren, am Nullpunkt, ja? Sondern er wurde aber vor dem Nullpunkt geboren. Also unsere Zeitrechnung ist perfekt. Ich meine, das Neujahr ist ja ist etwas Mutwilliges, das säkulare Neujahr, das wir haben. Aber die Zeitrechnung ist absolut super. Der Mönch, der nachträglich diese Zeitrechnung eingeführt hatte, der hat wirklich tolle Arbeit gemacht. Ja? Und so kann man also da zeitlich zu einem sehr klaren Schluss kommen. Und weiter kann man auch noch sagen, Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, der ging ja in den Tempel. Eine Woche Dienst hatte er, Lukas 1. Und zwar war er aus der 8. Abteilung, die Abteilung Abia. Und da kann man berechnen, in welcher Woche das war. Die Abteilung von Abia, die hatte eine Dienstwoche gehabt im Monat Mai. Dann ging er nach Hause und Elisabeth wurde schwanger. Gemäß dem Wort des Engels Gabriel, nicht wahr, im Tempel, dass Johannes der Täufer von diesem alten Ehepaar eben diesem alten Ehepaar geschenkt wird. Und dann muss man rechnen, 6 Monate, und das ist die Zeit, als Maria nach Lukas 1 schwanger wird. Und sie geht auf Besuch zu ihrer Verwandten Elisabeth. Ja? Und ab da muss man dann 9 Monate rechnen. Und dann haben wir die Geburt Christi Ende August, Anfang September. Also das mit 24. Dezember, das kann man eh vergessen. Aber das wussten ja alle Leute, wissen ja im Prinzip alle Leute, dass das nie ein wirkliches Datum war, das stimmig sein sollte, sondern mutwillig gewählt wurde. Aber so sehen wir also Ende August, Anfang September, das ist knapp vor dem Nullpunkt. Unsere Zeitrechnung ist super, sehr gut. Und eben dieser Stern hat die Magier dazu gebracht, damals zu dieser Zeit nach Israel zu kommen. Und sie fragen Herodes, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wir haben seinen Stern gesehen. Wie gesagt, Juden haben sich nicht so sehr interessiert damals für Astronomie. Und ja, Albert Einstein kam viel später. Der hat sich dann schon sehr für Astronomie beschäftigt. Aber ich sage damals. Und da haben die dieses Ereignis verschlafen. Aber diese Heiden waren wirklich voll Sehnsucht nach dem kommenden Retter. Die kommen daher nach Jerusalem. Und interessant, die sagen, wo ist der König der Juden? Dieser Ausdruck ist ja genau der Ausdruck, den der römische Senat verwendete, um Herodes zum König der Juden zu ernennen. Wir werden sehen im Matthäusevangelium, die Juden sprechen nie von dem König der Juden. Die sprechen von dem König von Israel. Nur Heiden verwenden diesen Ausdruck. Ein anderer spricht auch von dem König der Juden. Wer?
Pilatus.
Römischer Statthalter. Der nimmt auch den Ausdruck vom Senat auf. Und schrieb dann die Überschrift am Kreuz, König der Juden. Das hätten die Juden selber nicht so gesagt. Die hätten gesagt, König Israels. Das finden wir auch im Matthäusevangelium. Aber aus dem Mund von Juden. Aber merkt man diesen politischen Sprengstoff. Da kommen diese aus dem Partherreich nach Jerusalem und fragen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wie bitte? Sagt Herodes. Ich bin ernannt worden zum... Ja, eben, nur ernannt. Und jetzt kommt einer, der ist geboren als König der Juden. Also Eifersucht erfüllt diesen Mann. Und das war ja sein Hauptproblem. Der war so eifersüchtig auf seine Position, dass niemand diese Position einnehmen kann. Der hat eigene Kinder umgebracht. Auch Marianne, seine bevorzugte Frau, er hatte 10 Frauen, die hat er auch umgebracht, weil er dachte, oh, die will wahrscheinlich meine Macht. Und darum hat er auch viele Paläste gebaut. Er hat einen Palast gehabt auf dem Herodion, einen Hügel ganz in der Nähe von Bethlehem, kann man heute noch besuchen. Er hat einen Palast gehabt auf Massada, was sage ich, ein Palast? Mehr als einen, auf Massada. Und dann einen anderen Palast in Jericho. Und in Jerusalem hat er auch einen Palast bei dem heutigen Jaffa-Tor. Also da, wo das Israel, das Jerusalem-Museum ist. Das ist der ursprüngliche Palast von Herodes gewesen. Da kann man übrigens noch den Hippikus-Turm sehen, diesen mächtigen Turm, gerade da beim Jaffa-Tor mit den mächtigen Steinen. Bis auf eine gewaltige Höhe ist er noch original von damals. Das war das Wahrzeichen des Palastes von Herodes. Und innerhalb des Jerusalem-Museums, das sind jetzt auch die Grundmauern, schön sichtbar gemacht worden von dem Palast von Herodes. Also da kamen die hin und haben gefragt, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist. Und da war er eben gerade nicht auf dem Herodion, sondern er war in Jerusalem. Der ist außer sich. Was? Einer, der dazu geboren ist. Und er tut dann so frömmlerisch, ja, und sagt, ja gut, wenn ihr dann hingeht und ihn antrifft, dann erklärt mir nachher alles. Ich möchte auch kommen und möchte diesem König der Juden, der als solcher geboren ist, möchte ich dann auch Verehrung darbringen. Aber was wir zuerst lesen in Vers 3 ist noch dieses. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Das war eine Sensation, diese Perser. Und die sagen jetzt, es sei der Messias da und niemand weiß es hier, auch niemand von der Führerschaft, dass der Messias da sei. Übrigens, das ist natürlich etwas Wichtiges, als ich in Tadschikistan war, dann habe ich den Tadschiken erklärt, was ist der Zusammenhang mit Tadschikistan und Bibel? Solche Leute, die in fernen Ländern wohnen, die haben manchmal das Gefühl, unsere Geschichte hat nichts zu tun mit der Bibel. Wir sind so ganz auf der Seite. Aber da habe ich ihnen erklärt, diese Magier, die kamen aus Persien. Ja, und Tadschikistan. Die Tadschiken sprechen ja Persisch. Tadschikisch, das ist ein persischer Dialekt. Und Dari in Afghanistan, das ist auch ein persischer Dialekt. Die sprechen die gleiche Sprache, die verstehen sich. Und Farsi im Iran, das ist die gleiche Sprache im Prinzip. Die sprechen ein bisschen vornehmer, so vorne, ja, und die Tadschiken mehr da hinten. Also so etwa wie wir Schweizer, nicht wahr? Wir sprechen auch ein bisschen mehr da hinten und die Deutschen eben so vornehm, ganz da vorne. Es klingt einfach nicht so ganz urchig, ja. Aber eben, das ist die gleiche Sprache, es ist der gleiche Kulturraum. Und dann erkläre ich denen, da in der Bibel, das waren eben Leute aus eurem Kulturkreis, die sind gekommen und die waren bereit für das Kommen des Messias. Das freut natürlich diese Leute, ja. Und so ist es wichtig, dass man eben so die Bezüge herstellt. Ich war zum Beispiel, wenn man mit Syrern zu tun hat, ja, da muss man zum Beispiel das Lukas-Evangelium aufschlagen, Kapitel 4, und da spricht der Herr Jesus in der Synagoge von Nazareth und er sagt, zur Zeit von Elia gab es viele Witwen in Israel, aber der Prophet Elia wurde nur zu dieser Witwe von Sarepta geschickt, in den Libanon. Ja, so macht man die Verbindung für die Libanesen. Seht ihr, da nur diese Frau aus dem Libanon, die war besonders hervorgehoben. Und dann sagte Herr Jesus weiter, und zur Zeit von dem Propheten Elisa gab es viele Aussätzige in Israel, aber nur Naaman, der Syrer, wurde geheilt. Oh. Und dann werden die Leute in der Synagoge wütend, weil sie merken, der Herr macht deutlich, die Gnade Gottes geht hinaus zu den anderen Völkern, zu den Libanesen und zu den Syrern. Die sind gemeint mit dieser Botschaft des Friedens. Und so muss man, je nachdem mit welchen Leuten man zu tun hat, muss man so Brücken schlagen. Und was macht man mit den Leuten, die ganz am Ende der Welt sind? Kein Problem. Man muss sich mal alle Stellen heraussuchen, wo steht in der Bibel von den Enden der Erde oder vom Ende der Erde. Was ist damit gemeint? Das ist nicht irgendwo ein Punkt da, wo man von der Erdscheibe dann so runterfällt, ja? Ja, es gibt ja Leute, die glauben wirklich, die Erde sei eine Scheibe. Aber das ist ein anderes Problem. Und kann sogar ein seelsorgliches Problem werden. Mit Verschwörungstheorie und so weiter, da werden Leute ganz verrückt, ja? Alles wegen dem Internet. Aber es ist Folgendes gemeint. Das Land Israel, am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika, wird ja in der Bibel genannt für Gottes Zentrum. Dies ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Völker um es her. Der strategische Punkt geografisch ist grandios. Ja? Und in Hesekiel 38 wird das Land sogar genannt der Nabel der Erde. Der Nabel ist ein bisschen tiefer, ja? Ist der tiefste Punkt der Welt. Toten Meer unten, minus 400. Das ist der tiefste Punkt der Welt. Die Amerikaner, die sind so stolz, im Death Valley da eine Plakette hinzumachen. Das ist der tiefste Punkt der nördlichen Hemisphäre von Amerika. Vergesst das. Ja, das ist schon unter dem Meeresspiegel. Aber 400 minus, das ist der Nabel der Erde. Und darum muss man die Länder der Welt anschauen, von Israel aus. Unsere Weltkarten sind ja fast so eingerichtet, ja, dass das so ziemlich ins Zentrum kommt. Und die Enden der Erde, das sind die Teile des Festlandes, die am weitesten vom Land Israel entfernt sind. Und dann kann man natürlich den Argentiniern und den Kolumbianern kann man erklären, ihr seid am Ende der Welt. Und man kann das den Thailändern sagen, den Neuseeländern und den Australiern. Ihr kommt alle in der Bibel vor. Und da wird einiges gesagt über die an den Enden der Erde. Ja? Und so muss man eben den Bezug schaffen, dass die Menschen merken, wir sind gemeint. Und wir gehören mit zu dieser Heilsgeschichte. Aber das Zentrum der Heilsgeschichte, selbstverständlich, das spielt ab im Land Israel. Aber es betrifft die ganze Welt. Und darum ist es so eindrücklich zu sehen, wie diese Fremden kommen und die verstehen. Während die am Ort sind, die sind bestürzt. Was? Der Messias soll da sein und keiner weiß was. Und dann kommt eine theoretische biblische Frage. Da werden die führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes versammelt. Und Herodes sagt, wo wird der Christus geboren werden? Christus ist ja griechisch für Messias, der verheißene Erlöser. Und dann sagen die, Bibelkunde war da, waren die ganz gut. In Bethlehem, in Judäa. Denn so steht durch den Propheten geschrieben. Und die zitieren aus Micha 5, Vers 1. Und du Bethlehem, hier Vers 6. Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Das ist der Messias. Wussten die? Das ist eine messianische Prophetie. Und übrigens, in jeder Rabbinerbibel, die Rabbinerbibeln, das sind, die nennt man Mikraot Gedolot. Das ist so ein Werk in vielen Bänden. Da hat man in großen Buchstaben, den größten Buchstaben, den hebräischen Text der Bibel. Daneben, kleinere Buchstaben, aramäische Übersetzungen, die Targumim. Und dann noch kleinere Buchstaben, die wichtigen Kommentare aus dem Mittelalter von Rashi, Abravanel. Und dann noch mit kleineren Buchstaben, die weniger wichtigen Kommentare. Ja? Metzudat David und so. Und manchmal braucht man fast die Lupe, dass man überhaupt lesen kann. Und in jeder Rabbinerbibel, nehmen wir den Band mit Micha, im aramäischen Targum von Jonathan ben Uziel steht ja fast das gleiche wie da in Micha auf Hebräisch. Aber da ist noch eingefügt, aus dir wird hervorkommen der Messias aus Bethlehem. Die alten Rabbinen haben gewusst, das ist eine messianische Prophezeiung. Der Messias muss in Bethlehem geboren werden. Oh, aber jetzt haben wir ein Problem im Blick auf die orthodoxen Juden heute und die ultraorthodoxen. Die warten auf den Messias, jetzt noch. Gehen wir mal zum Checkpoint von Bethlehem. Ja, Bethlehem ist jenseits des Checkpoints, ja? Und ich sage, es ist nicht so ideal, als Jude dort rüber zu gehen. Könnte ziemlich gefährlich werden, ja? Und es ist ja auch so, im Westjordanland, in den arabischen Ortschaften, die so von der Hauptstraße, die durch die Armee gesichert ist, weggehen, da haben sie rote, große Tafeln, da wird gewarnt, gehen Sie als israelischer Bürger auf keinen Fall da rein, das könnte das Ende Ihres Lebens bedeuten. Also Bethlehem ist jenseits des Checkpoints und dort wohnen keine Juden. Und ich rate auch nicht an, eine Frau die Geburt dort durchzuführen. Ja? Ja, wie soll der Messias in Bethlehem geboren werden? Bethlehem ist jenseits der Mauer. Ja, Er ist schon längst gekommen. Das war vor 2000 Jahren. Da ist der Herr Jesus wirklich in Bethlehem geboren worden und dann aufgewachsen. Und im Jahr 32, so wie das Daniel vorausgesagt hat, ist er als Fürst nach Jerusalem eingeritten. Also jeder, der jetzt noch kommen will als Messias, muss sagen, du bist zu spät gekommen. Du hättest schon im Jahr 32 aufstehen sollen. Und so war das ja mit all diesen falschen Messiasen. In den 40er Jahren, also kurz nach dem Erscheinen des Herrn Jesus, kam ein falscher Messias. Und dann wieder einer. Und dann war Koch beim zweiten Jahrhundert. Und so ging es durch die Jahrhunderte hindurch. Über 50 falsche Messias sind alle zu spät gekommen. Und am falschen Ort geboren worden. Das ist noch der Punkt, ja? Genau das, was wir ja nicht wählen können. Wir können nicht wählen, wo wir geboren werden möchten. Keiner fragt uns. Und wir können auch nicht wählen, wann wir. Ja, in welcher Zeitepoche. Ja, man kann das schon einleiten und so, ist klar. Dann kann man ein Geburtsdatum noch ein bisschen manipulieren. Aber ich meine, eben, niemand kann wählen, ich möchte im 16. Jahrhundert geboren werden oder vor 2000 Jahren. Die sind alle zu spät gekommen und am falschen Ort geboren worden. Keiner dieser falschen Messias ist in Bethlehem geboren worden. Aber die Rabbiner haben gewusst, Bethlehem. Er muss aus Bethlehem kommen. Und so wurde hier korrekt, ich kann sagen, theologisch korrekt, wird geantwortet, in Bethlehem. Und dann sagt Herodes den Magiern, ihr müsst nach Bethlehem gehen. Und dann gingen die, also da vom heutigen Jaffa-Tor nach Bethlehem. Der Weg ist ganz klar. Da gehen sie runter, entlang der Stadtmauer, der Altstadt, da am Sultansteich vorbei, alles gerade, ganz einfach, brauchen keine Karte, alles gerade runter, 12 Kilometer ist man in Bethlehem. Und damals gab es eben noch keinen Checkpoint. Ja, und so kamen die an den richtigen Ort. Und Gott hat das so geführt, dass genau zu dem Zeitpunkt der neue Stern im Zenit stand. Die Himmelskugel hat sich so bewegt, genau im Zentrum. Und sie freuen sich mit großer Freude. Sie haben einen Erlöser gefunden und bringen diese Gaben, die von seinem Tod sprechen. Myrrhe ist im Geschmack bitter. Aber wenn man es verbrennt, dann steht ein Wohlgeruch. Und so ist die Myrrhe in der Bibel ein Hinweis auf Jesus Christus, der bereit war, die Bitterkeit des Todes zu erleiden. Aber Epheser 5, Vers 2 sagt, dass er sich hingegeben hat zum Opfer, ein Wohlgeruch für Gott. Und Weihrauch, das ist natürlich auch medizinisch interessant, aber Weihrauch ist weiß, das spricht von der Reinheit des Erlösers, und wieder, wenn man es ins Feuer bringt, dann entsteht der Wohlgeruch des Weihrauchs. Und Gold spricht von der Gottheit. Warum? Der älteste Freund von Hiob hieß Eliphaz. El, Gott, I, mein. Eli, mein Gott, Faz, Feingold. Mein Gott ist Feingold. Und darum spricht die Schönheit, der Glanz, die Brillanz des Goldes, spricht von der Herrlichkeit Gottes. Und ohne die Tiefe zu verstehen, die diese Leute aus dem Paterreich, die bringen genau die richtigen Geschenke, die an der Geburt schon darauf hinweisen, der Messias kam in diese Welt, um für unsere Sünden zu sterben. Ja, Christoph?
In Vers 4 steht, alle Hohepriester.
Ja, sehr gut. Ich weiß schon die Frage, aber ich höre jetzt zu. Ich habe gelernt, meine Frau sagt, du musst mehr zuhören.
Nein, du weißt schon, was ich meine. Ich dachte, Kaiaphas war der Hohepriester. Es gibt nur einen.
Es gibt doch nur einen Hohepriester. Warum steht hier die Hohenpriester? Es ist so, wenn Hohenpriester vorkommt in der Mehrzahl, dann sollte man das übersetzen, die führenden Priester. Ja? Es war immer nur einer Hohepriester. Bei Kaiaphas und Annas ist noch etwas speziell. Da war Annas, war Hoherpriester, und dann haben die Römer, Frechheit von außen her, haben die ihn abgesetzt und haben seinen Schwiegersohn Kaiaphas eingesetzt. Und darum, in diesem Jahr der Kreuzigung, war Kaiaphas Hoherpriester. Aber trotzdem werden noch beide jeweils Hoherpriester genannt. In Lukas 3 hatten wir zur Zeit des Hohenpriestertums von Annas und Kaiaphas. Eben, der Hoherpriester sollte ja eigentlich sterben und dann kommt der Nächste. Und da war es so, die haben ihn einfach abgesetzt und der amtierende Hohepriester war dann Kaiaphas. Aber sonst, dieser Ausdruck kommt sehr oft vor in den Evangelien, dann sollte man übersetzen, die führenden Priester. Und es gab unter dem Hohenpriester eine Gruppe von etwa 14 Priestern, die hießen die Ratsleute. Kennt man einen von diesen Priestern? Nein, Nikodemus war einer der Obersten. Und das ist der Ausdruck für ein Mitglied des obersten Gerichtshofes, des Sanhedrins. 71 Richter unter der Leitung des Hohenpriesters. Josef von Arimathea. In Lukas wird genannt ein Ratsmann. Und dieser Ausdruck im Griechischen, den kennen wir in der rabbinischen Literatur. Das ist die Bezeichnung für diesen Rat der 14 höchsten Priester. Und es gab im Tempel zur Zeit des Herrn Jesus beim inneren Vorhof auf der Südseite eine Kammer, die hieß die Kammer der Ratsleute. Dort haben diese Priester getagt. Also Josef von Arimathea, das war einer der höchsten Priester unter dem Hohenpriester. Und der kam zur Überzeugung, Jesus von Nazareth ist der Messias. Aber er hat das für sich behalten. Bis der Moment dann kam, wo er plötzlich kühn wurde und aus seiner Verborgenheit herausgetreten ist. Er ging zu Pontius Pilatus und hat gesagt, darf ich den Leib des Gekreuzigten abnehmen? Er wollte ihn in sein Grab tun. Und damit hat er dann Jesaja 53 erfüllt, wo es heißt, sein Grab war bei Gesetzlosen bestimmt. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tode, weil er kein Unrecht getan und kein Trug in seinem Munde erfunden worden ist. Gekreuzigte, die wurden normalerweise verbrannt im Tal Hinnom. Kremation, das ist eine totale Schändung. Nicht wahr? Im Alten Testament sehen wir und auch im Neuen Testament, in Israel haben die Leiber eben geachtet und hat sie bestattet und nicht verbrannt. Aber diese Gesetzlosen, die gekreuzigt wurden, die haben die Römer verbrannt. Und das ist auch der Grund, warum man nie irgendwelche Überreste von Gekreuzigten gefunden hat. Ich meine, in der Literatur steht, die Römer haben da gekreuzigt und haben viele Leute umgebracht durch Kreuzigung, aber man hat nie Überreste gefunden. Da hätte man ein Verschlusssachebuch, Verschwörungsbuch schreiben können. Kreuzigung hat es gar nie gegeben. Man hat nie in der Archäologie was gefunden davon. Ja, man hat die verbrannt. Die sind kremiert worden. Aber es gab schon Ausnahmen und vor einigen Jahren bei Straßenarbeiten in Jerusalem hat man eine Grabkammer gefunden mit einem Ossuarium und da steht drauf Hans. Und drin, also Johanan auf Hebräisch, aber eben das ist Hans. Und drin Knochen eines Mannes und im Fersenknochen noch der Nagel. Man kann sogar sagen, an was für ein Holz er gekreuzigt wurde, man hat das untersucht, die Holzreste, Olivenholz, Ölbaum, Ölbaumholz. Ja, und man hat den Nagel nicht mehr aus dem Fersen rausgezogen. Hans wurde gekreuzigt und übrigens die Unterschenkel waren gebrochen. Ja, manchmal haben die Römer aus Barmherzigkeit das Leiden verkürzt, dann haben sie einen Riesenhammer genommen und die Beine zerschlagen und dann konnte der Gekreuzigte nicht mehr mit den Füßen abstehen, ja, auf den Nägeln und Luft holen, wenn die gebrochen waren. Nach 3 Minuten war er erstickt. Und das lesen wir in Johannes 19, das hat man gemacht mit den Kriminellen, die mit dem Herrn gekreuzigt worden waren. Aber als sie zum Herrn kamen, da war er schon gestorben. Sie haben ihm die Beine nicht gebrochen. Aber dem Hans wurden die Beine so zerschlagen. Ja, und jetzt hat man authentisch archäologischen Beweis, aber nur einmal. Und da sieht man, in der Archäologie muss man das Prinzip festhalten, dass ein fehlender Beleg ist kein Beleg. Ja? Also wenn man etwas nicht findet, ist das nicht ein Beweis, dass etwas nicht geschehen ist. Denn nur ein geringer Teil von dem, was es früher einmal gab, ist überhaupt irgendwo in den Schichten noch erhalten. Und nur ein geringer Teil von dem, was überhaupt noch vorhanden ist, archäologisch, wird ausgegraben. Und sogar nur bei einem Teil von dem, was ausgegraben wird, wird es bearbeitet in der Wissenschaft. Zum Beispiel hat man eine 500.000 Keilschrifttafeln ausgegraben, aber nur ein Bruchteil davon ist wissenschaftlich bearbeitet worden. Also es gibt in den Museen Keilschrifttafeln, da könnte man noch Sensationen erleben, wenn die mal übersetzt werden. Ja?
Wie kommt eigentlich Micha drauf, dass der Messias in Bethlehem geboren werden muss, wo Rahel begraben wird?
Woran?
Wie der Micha aus seiner Prophezeiung kommt, dass der Messias in Bethlehem geboren sein muss.
Ja?
Und ob das Grab von Rahel dort ist. Also, dass der Messias aus einem Ort kommt, wo zwar ein wichtiges Grab ist, aber.
Ja, warum muss Micha prophezeien, der Messias wird in Bethlehem geboren werden? Ja, das ist die Stadt, in der David geboren worden war. Und der Ben David, der Messias, sollte in der gleichen Stadt geboren werden. Zweitens, Bethlehem heißt Haus des Brotes, Brothausen auf gut Deutsch. Und da sollte der geboren werden, der von sich sagen konnte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist und der Welt das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Ja, aber jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Verzeihung, ich habe ein bisschen überzogen. Es war so schön.